Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Die Kostümabteilung des Metropolitan Museum of Art feiert jährlich ihre neue Ausstellung mit einer großen Spendengala und einem großen Ball. Eigentlich einem Kostümball, denn die Gäste sollen sich da gern nach dem Thema der Modeausstellung kostümieren. Motto in diesem Jahr war Camp. Die Gala war vor 10 Tagen und seitdem wird viel gesprochen über Camp. Das steht, wie die amerikanische Polizistin Susan Sontag mal geschrieben hat, für Liebe zum Unnatürlichen, zur Künstlichkeit, zur Übertreibung, Stil auf Kosten des Inhalts, der Triumph des epizentrischen Stils. Also Drag Queens wären dann zum Beispiel Camp, Lady Gaga vielleicht, aber auch Comic-Superhelden oder Jugendstil, den ordnete Sonntag auch dem Camp zu. Und der amerikanische Showpianist Vlatsu Valentino Liberace ist auch Camp. Er begeisterte sich aber auch für opulente Kostüme, also nicht nur fürs Klavier, sondern für Kostüme, überkitschigen Luxus und eine sehr exaltierte Inszenierung in seinen Shows und in seinem Leben. Heute wäre Liberace 100 Jahre alt geworden. Ich habe vor der Sendung über ihn und über Camp mit Stefanie Rönnecke gesprochen. Sie ist Autorin des Buchs Camp als Konzept, das erschien vor 2 Jahren und war ihre Dissertation. Sie ist Bloggerin und Popkulturjournalistin und ich habe sie zuerst gefragt, Liberace gilt für viele als Inbegriff der Camp-Kultur, ob sie da zustimmen würde.
Zu Liberace selbst würde ich sagen, dass man natürlich in seinem opulenten Stil sein, ja, barocke königliche Inszenierung, die er ja gelebt hat auf der Bühne oder auch im Privaten, natürlich für Übertreibung und Stilisierung stehen kann. Auch sein Äußeres, er hat Perücken tragen müssen, er hat sein Gesicht durch Schönheits-OPs verändert und er hat auch eine sehr feminine Art und Weise des Sprechens auch gehabt. Und da könnte man sagen, dass da auch die Binarität zwischen Mann und Frau dann auch herausgefordert wird. Nur das Entscheidende ist, auch für diesen Camp-Effekt oder diese Camp-Ästhetik bei Liberace ist dieser Hintergrund, den Sie auch angesprochen haben, dass er ein schwuler Mann war, der das öffentlich nie bekundet hat, der in einer durch Heterosexualität und Heteronormativität geprägten Gesellschaft sicherlich auch diese Karriere nicht haben könnte, wenn er ein offen lebender schwuler Mann gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. Und er hält natürlich seine Inszenierung in dieser Pomp, den er dort in Las Vegas und in seinen Bühnenshows gelebt hat, dann diese gewisse Note und diesen doppelten Boden. Und ein Beispiel würde ich gerne nennen, der das halt sehr deutlich macht. Er hatte halt diese Capes, die er oft getragen hat, die einen sehr ausgestellten Kragen hinten hatten, was ihm fast etwas Vampirhaftes verliehen hat. Und diese vampirische Figur ist ganz interessant in diesem Zusammenhang, weil auf der einen Seite verweist es damit auch vielleicht auf dieses vampirische System, diesen Kapitalismus, diesen Geldfokus, den es ja in Las Vegas gab und in diesen Las Vegas Shows. Aber gleichzeitig durch das Wissen, dass ihm das als schwuler Mann in der damaligen Gesellschaft gar nicht gewährleistet worden wäre, erhält es dann auch diese gewisse camphafte Note. Und auf der anderen Seite ist der Vampir auch immer auch eine sehr ambivalente sexuelle Figur. Ne? Erstmal bezogen auf den eigenen Körper und auch begehrt ein Vampir natürlich auch Mann und Frau. Und mit dieser Lesart, historisch gesehen, welche Möglichkeiten einem schwulen Mann zu diesem Zeitpunkt gegeben wären, öffentlich, nämlich keine, weil es unterdrückt worden wäre, bekommt das dann noch diese Stilisierung, Übertreibung halt eben diesen Effekt und wird halt dadurch auch erst sichtbar.
Wie funktioniert das denn aufs Heute übertragen, also dieses Camp-Erbe, dieses Spannungsfeld, würde ich jetzt mal sagen, in der westlichen Mainstream-Popkultur gibt es ja so gar nicht mehr. Es gibt keine versteckte Szene, sondern offene Szenen. Wie führen Popmusikerinnen und Musiker da das Camp-Erbe fort?
Also auf der einen Seite gebe ich Ihnen natürlich recht, dass bestimmte Camp-Strategien sichtbar sind. Sie sind halt in der Popkultur und auch in der allgemeinen Kultur vorhanden und viele haben auch ein größeres Wissen darüber, dass es diese Subkulturen gab und ihren Einzug auch erhalten haben in die Mainstream-Kultur. Trotzdem findet dieses Spiel mit Identitäten ja weiterhin statt und auch Anklang, weil halt diese Frage immer wieder auch gestellt wird heutzutage und immer deutlicher auch noch gestellt wird. In der Popkultur möchte ich ein Beispiel nennen, wie Nicki Minaj zum Beispiel, das war auch sehr umstritten ist, aber diese Rapperin spielt auch sehr stark mit Identitäten, indem sie halt durch Kleidung, durch Perücken, Make-up oder dass sie sich auch im Stereotypen weiblichen Inszenierung zuwendet. Und das halt vor dem Hintergrund in einer männlich dominierten Rap-Szene, in der ja natürlich die weibliche Sexualität oftmals sehr objektifiziert wird und auch auf Echtheit, Realness ausgelegt ist. Und da sind ihre übertriebenen, auch weiblichen und sehr sexualisierten Darstellungen, die aber immer sehr humorig sind, aber sehr übertrieben sind, haben dann doch diesen Camp-Effekt.
Codes und eine bestimmte Ikonografie, die man benutzt. Was sagt die? Was bringt das? Bei Künstlerinnen wie Janelle Monáe zum Beispiel, auch eine Rapperin, Sängerin, die auch, finde ich, Camp gelesen werden kann, die hat aber wirklich eine Art emanzipiertes politisches Anliegen. Bei Nicki Minaj weiß ich nicht, gar nicht, was bedeutet Camp dann noch, wenn man es nicht irgendwie politisch oder emanzipatorisch auflädt.
Dieses Spannungsfeld begleitet Camp und die Camp-Debatten von Anfang an. Ob es sich um eine Bestätigung bestehender Stereotypen oder auch Parameter handelt, auch um eine Infragestellung und Subversion dieser Stile. Und das ist dann Interpretationssache und auch abhängig oftmals von der Akteurin oder von den Akteuren, die halt auch mit Camp arbeiten und wird sicherlich dann in einem Kontext, wie es Nicki Minaj macht, oftmals auch kritischer betrachtet, wie halt beispielsweise diese größere Sophistication, die halt auch Janelle Monáe oder auch St. Vincent beispielsweise an den Tag legen, wo dann eher dieser kritische Aspekt in den Vordergrund gestellt wird. Aber ich denke, dass beiden Formen in dieser Lesart auch diese Herausforderungen in Bezug auf strukturelle gesellschaftliche Paradigmen durchaus auch beiderseits gegeben ist.
Wenn also eine Met-Gala wie in diesem Jahr unter dem Motto Camp steht, ist Camp dann damit verloren, weil wenn jeder sich verkleidet als das und ganz loslöst, also da sind wir ja fast schon wieder in einer so einer Diskussion von kultureller Aneignung. Was passiert dann damit?
Also natürlich hat sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt und dementsprechend entwickelt sich Camp auch weiter, weil die Referenzräume einfach andere wären. Aber Camp ist sicherlich nicht tot, sondern immer noch vorhanden. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es auf einer Met-Gala auf dem roten Teppich in New York stattfinden muss. Und das hat man auch gesehen, nur weil man ein extravagantes, voluminöses Kleid trägt, das halt dem schwarzen Anzug oder auch dem kleinen schwarzen Kleid widerspricht oder einer sachlichen, modernen Ästhetik, heißt das noch lange nicht, dass es Camp sein muss. Das hat man auch dort gesehen, weil letztendlich geht es den Personen, die sich dort auch präsentieren, darum, dass sie gut aussehen, dass sie schön sind. Und die wenigsten haben sich sicherlich auch mit der Historie auseinandergesetzt oder auch mit ihrem eigenen Abbild, das sie in der Öffentlichkeit haben, mit dem sie hätten spielen können, dass sie vielleicht hätten etwas parodieren oder subvertieren können. Man hatte zum Beispiel Ryan Murphy, der einen Cape getragen hat, der eindeutig auch an Liberace angelegt war.
Mit oder so auch pinken Pudeln drauf.
Und da, zum Beispiel auch das Spiel mit Geschlechteridentitäten gab es ja auch, aber auch das auch nicht so forciert. Also man hat es bei Harry Styles gesehen oder auch bei Billy Porter, wie er dort aufgetreten ist. Aber viel witziger wäre die Met-Gala dann auch gewesen, eine viel größere Reminiszenz an den Camp-Begriff und auch an die Camp-Kultur, wenn alle Prominenten eine Drag-Queen verpflichtet hätten, die ihre Person entweder perfekt versinnbildlicht oder halt auch in die Groteske verzerrt. Das wäre dann vielleicht charmanter gewesen als diese doch wohl situierten, populären Personen in doch immer noch schönen Kleidern zu sehen.
Vielen Dank, Stefanie Rönnecke.
Vielen Dank.